NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Abend zusammen. Obacht, iPhone-Besitzer, Ihnen geht's mächtig an die Daten Ihres Telefons. Ein ausgeklügeltes Spionageprogramm, eine Software kursiert, dazu erfahren Sie gleich Hintergründe. Wir berichten außerdem über ein dreistelliges Millionenplus bei den Krankenkassen. Und Zugreisende von und nach Belgien werden in Zukunft so scharf kontrolliert wie auf Flughäfen, heißt es heute aus Brüssel. Auch dazu haben wir Einzelheiten. Als erstes aber in Bericht und Kommentar: Die Burkinis, diese Ganzkörper-Badeanzüge für muslimische Frauen, erregen Anstoß, vor allem in Frankreich. Mehrere Gemeinden hatten Burkinis an ihren Stränden verboten. Und darüber hat das oberste Verwaltungsgericht heute geurteilt und das Verbot gekippt. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Kann ein Burkini die öffentliche Ordnung stören? Diese Frage beantwortete Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht zwar nicht. Nichtsdestotrotz kassierte es das Burkini-Verbot, das der Bürgermeister von Villeneuve-Loubet erlassen hatte. Freiheitsrechte könnten nur bei erwiesenen Risiken für die öffentliche Ordnung eingeschränkt werden. Die angespannte Stimmung nach den terroristischen Attentaten reiche als Begründung nicht aus. Fabrice Spinosi, Anwalt der Organisation Liga der Menschenrechte, die vor dem Gericht gegen den Erlass der Côte d'Azur-Gemeinde geklagt hatte, ist zufrieden.
Il y avait une interdiction de porter des signes religieux et que cette interdiction n'était pas justifiée.
Es gab ein Verbot, religiöse Zeichen zu tragen, und dieses Verbot war nicht gerechtfertigt. Konkret urteilten die Richter der höchsten Verwaltungsinstanz zwar nur im Fall von Villeneuve-Loubet, die Entscheidung sieht Spinosi aber als wegweisend. Rund 30 weitere Städte und Strandgemeinden mit meist konservativen Bürgermeistern, darunter auch Nizza und Cannes, hatten ähnliche Verbote erlassen.
Aujourd'hui, tous les arrêtés qui ont été pris,
alle Dekrete, die erlassen wurden, müssen der Entscheidung des Staatsrats entsprechen, argumentiert Menschenrechtsanwalt Spinosi. Logischerweise müssten die Bürgermeister ihre Verbote zurückziehen. Sie sind nun juristisch anfechtbar. Der Bürgermeister von Cisco auf Korsika denkt aber gar nicht daran, sich nach dem Grundsatzurteil zu richten. Der Sozialist Ange-Pierre Vivoni hatte nach den Ausschreitungen zwischen Dorfbewohnern und Mitgliedern einer Familie mit maghrebinischen Wurzeln ebenfalls ein Burkini-Verbot erlassen. Cisco ist davon nicht betroffen. Bei uns hat es Ausschreitungen gegeben, bei denen es beinahe Tote gegeben hätte. Das ist ein anders gelagerter Fall. Ich habe das Verbot ausgesprochen, weil so etwas in Cisco wieder geschehen könnte. Die Debatte um die Ganzkörper-Badebekleidung für muslimische Frauen, die nur Gesicht, Hände und Füße freilässt, hatte sich in den vergangenen Tagen in Frankreich, dem Land mit der größten muslimischen Gemeinschaft, aufgeheizt. Selbst die Regierung ist gespalten im Zoff um den Burkini. Premierminister Valls hatte die Verbote unterstützt, sich allerdings gegen ein Gesetz ausgesprochen. Razi Amadi, Sprecher der Sozialisten, hofft, dass sich die Lage nun etwas beruhigt. Ich hoffe, dass die Entscheidung des Gerichts ganz einfach die üble Polemik beendet. Das bedeutet ja nicht, dass man das Thema nicht weiter diskutieren und auch entgegengesetzter Meinung sein kann. Auch er weiß, die Debatte um das beanstandete Stück Stoff ist längst nicht zu Ende. Denn in 8 Monaten wird ein neuer Präsident gewählt. Im Wahlkampf wird die Debatte um Burkinis und Verschleierung in der Öffentlichkeit sicher nicht milder, sondern schärfer werden.
Burkinis, die ersten sind vor gut 20 Jahren auf den Markt gekommen und inzwischen kann man sie kaufen, auch in quietschebunt und in allen Größen. Diese Ganzkörper-Badeanzüge für muslimische Mädchen und Frauen. Bei uns sieht man sie eher selten, an französischen Stränden öfter. Heute nun hat das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs geurteilt, das darf auch so sein. Ein kommunales Burkini-Verbot ist unrechtmäßig. Was bedeutet das für Frankreich und ist das Problem damit gelöst, hieß die Meinung von Marcel Wagner.
Jetzt ist es also offiziell. An französischen Stränden darf man baden, egal ob in Shorts, Neoprenanzug, Tanga oder ja auch im Burkini. Eine gegenteilige Verordnung des Bürgermeisters der Côte d'Azur-Gemeinde Villeneuve-Loubet ist hinfällig, sagt das oberste Verwaltungsgericht. Was hatte den Bürgermeister und rund 30 seiner Amtskollegen eigentlich getrieben? Die öffentliche Ordnung? Nun ja, die sei nämlich durch das Tragen offensichtlich religiöser Kleidung am Strand gefährdet, hieß es in der Verordnung. Gab es dazu Anlass? Kleinlaut räumten viele der Bürgermeister Medien gegenüber ein, dass es bis zu diesen Erlassen nie zu entsprechenden Zwischenfällen gekommen war. Bis zu diesen Erlassen wohlgemerkt. Denn danach wurden Frauen in Burkinis oder mit Kopftüchern an den Stränden angepöbelt, von bewaffneten Polizisten in aller Öffentlichkeit vorgeführt, ausgegrenzt. In einem nach vielen Attentaten tief verunsicherten und gespaltenen Land war das Öl im ohnehin schon heißen Feuer der Konflikte. Der beginnende Vorwahlkampf für die französische Präsidentschaftswahl 2017 hat die Sache zusätzlich populistisch angeheizt. Da wird einem Angst und Bange, was die kommenden Monate noch so bringen werden. Die Diskussion um den Burkini ist ganz sicherlich nicht beendet. Lässt sich diesem verrückten Wirbel um ein Stück Stoff trotzdem etwas Gutes abgewinnen? Ja, das lässt es sich. Denn bei aller Plumpheit und Polemik wurden in dieser Debatte auch wichtige Argumente über das Selbstverständnis der französischen Gesellschaft und ihrer Werte ausgetauscht. Die Gesellschaft muss sich fragen, ob sie Millionen Muslime, die ja Franzosen sind, wirklich ohne jedes Ansehen als gleichwertige und natürliche Mitglieder betrachtet. Wer sich beständig ausgeschlossen fühlt, kehrt der Gesellschaft irgendwann den Rücken. Das kann im schlimmsten Fall brandgefährlich enden. Und auch die Musliminnen und Muslime in Frankreich müssen sich Fragen stellen. Zum Beispiel, ob in einer weltlichen, sexuell wie philosophisch aufgeklärten Gesellschaft, in der Männer und Frauen völlig gleichgestellt sein sollen, das Tragen eines Burkinis nicht doch ein Zeichen sein kann, dass bestimmte Werte dieser Gesellschaft nicht geteilt, vielleicht sogar abgelehnt werden. Solche Debatten seriös und unaufgeregt zu führen, wäre hilfreich. Übrigens auch in Deutschland. Am Ende muss eine freiheitliche Demokratie aber aushalten, dass der eine den Burkini ablehnt, die andere ihn aber trotzdem tragen möchte. Verbieten darf ihr das niemand. So gesehen hat der französische Staatsrat die öffentliche Ordnung wiederhergestellt.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Marcel Wagner. Die italienische Kleinstadt Amatrice gehörte mal zu den schönsten Dörfern Italiens. Jetzt, nach dem Erdbeben, ist der Ort nicht mehr zu retten, glaubt der Bürgermeister. Nach dem Erdbeben vorgestern mit über 200 Toten ist er so stark verwüstet, dass er komplett neu aufgebaut werden muss. Dementsprechend hat in Italien eine Diskussion darüber begonnen, wieso auch moderne Gebäude den Beben nicht standgehalten haben. Immerhin hat die Regierung in Rom den Betroffenen jetzt schnelle Hilfe zugesagt. Tassilo Forchhammer.
Die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden, schwindet von Stunde zu Stunde. Unterdessen hat die italienische Regierung für morgen einen Tag der Staatstrauer ausgerufen. An allen öffentlichen Gebäuden werden die Fahnen auf Halbmast gesetzt. In Ascoli Piceno soll eine Trauerfeier für die Erdbebenopfer aus der Region Marken stattfinden. Erwartet werden dazu die Spitzen des italienischen Staates, Präsident Sergio Mattarella, Parlamentspräsidentin Laura Boldrini und Ministerpräsident Matteo Renzi. In der noch stärker betroffenen Region Latium wird die Trauerfeier dagegen erst im Lauf der kommenden Woche stattfinden. Sehr wahrscheinlich unter freiem Himmel, weil im besonders stark zerstörten Ort Amatrice keine Kirchen mehr existieren. Die Verstorbenen hätten dennoch ein Recht darauf, in ihrer Gemeinde bestattet zu werden, so Bürgermeister Sergio Pirozzi. Neben den Toten sollen auch künftig die Lebenden einen Platz in ihrer Heimat haben, meint er. Wenn die Bürger nicht weglaufen, läuft der Bürgermeister auch nicht weg. Der Bürgermeister sagt heute zu Italien, der Welt und vor allen Dingen zu Amatrice: Wir bleiben hier, denn es gibt keine Nacht, die so lang dauert, dass sie der Sonne verbietet, aufzugehen. Ich bin sicher, Amatrice wird wieder auferstehen. Das sind wir unseren 205 Opfern schuldig. Im historischen Zentrum des Ortes ist kein Gebäude mehr intakt. Bis vor 2 Tagen gehörte Amatrice zu den schönsten Dörfern Italiens. Viele der dort Verstorbenen müssen erst noch identifiziert werden. Bei Erdbebenopfern, die teilweise metertief unter Schutt begraben waren, sei das ein durchaus schwieriges Unterfangen, so ein Polizist aus dem Identifizierungsteam. Dieses Team setzt sich zusammen aus Ärzten, aus Leuten, die Fingerabdrücke nehmen und die Fotos der Leichname identifizieren. Außerdem gibt es Daktyloskopen, das sind die Fingerabdrücke identifizieren. Dann sind da Biologen, Psychologen, all die gebraucht werden, um diese komplizierte Arbeit zu machen. Landesweit mehren sich unterdessen die Forderungen nach Konsequenzen in all jenen Fällen, in denen neue, vermeintlich sichere Bauten der Gewalt des Erdbebens nicht standgehalten hätten. Innenminister Angelino Alfano verspricht Aufklärung. Leider ist alles eingestürzt. Wir werden untersuchen, ob es Verantwortliche gibt. Die Diskussion, was darüber hinaus getan werden kann, um ähnliche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, ist erst am Anfang. Währenddessen entstehen von Tag zu Tag neue Initiativen zur Unterstützung der Betroffenen. Besonders spektakulär, weil einfach und zugleich genial. Bereits mehr als 700 italienische Restaurants in aller Welt wollen für ein Jahr die berühmten Spaghetti all'amatriciana auf ihre Speisekarte setzen. 2 Euro sollen pro verkaufter Portion den Erdbebenopfern rund um den Geburtsort des bekannten Gerichts zugutekommen. Fast makaber, an diesem Sonntag sollte in Amatrice der 50. Geburtstag des weltbekannten Nudelgerichts mit einem großen Dorffest gefeiert werden.
Bericht von Tassilo Forchheimer. Angela Merkel ist momentan quasi auf Europatournee. Tallinn, Prag und jetzt Warschau heißen die bisherigen Stationen. Weitere folgen in der nächsten Woche. In der polnischen Hauptstadt hat die Kanzlerin heute gleich mit 4 Regierungschefs sprechen können, denen der sogenannten Visegrad-Gruppe. Darunter versteht man Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, also die EU-Staaten, die am wenigsten europafreundlich sind und die größten Einwände haben gegen Merkels Flüchtlingspolitik. Wie viel Willkommenskultur für die Bundeskanzlerin drin war bei dem Warschauer Treffen, weiß Henryk Jarczyk.
Die EU sei nicht das Problem, sagt die polnische Premierministerin Beata Szydło, sondern vielmehr die Lösung für Probleme. Das klang schon mal ganz anders. Jetzt scheint die Warschauer Regierungschefin angesichts der nach dem Brexit entstandenen Krise eher konziliant eingestellt zu sein. Wohl wissend, dass Polen für den Fall der Bildung eines Kerneuropas draußen bleiben könnte, sollte Warschau zu sehr aus der Reihe tanzen. Die EU ist für Polen außerordentlich wichtig. Wir wollen, dass andere Länder, die die EU bilden und die gemeinsame europäische Zukunft bauen wollen, noch mehr miteinander verbunden sind, noch stärker miteinander kooperieren. Und dass wir vor allem gemeinsame Ziele erfüllen. Um all das zu erreichen, betont Beata Szydło, seien innerhalb der EU aber auch erhebliche Reformen notwendig. Zumal für Polen eine starke EU unter anderem eine Garantie für wirtschaftliche Prosperität sei. Ein Aspekt, den auch die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit der zunehmend herrschenden EU-Skepsis in einigen Mitgliedsländern für besonders wichtig erachtet.
Die Menschen in Europa werden Europa nur akzeptieren, wenn es ein Wohlstandsversprechen ist und wenn wir deutlich machen, dass wir eine Ambition haben, und zwar eine Ambition, nicht irgendwo auf der Welt zu existieren, sondern auch vorne mit dabei zu sein, wenn es um technologische Entwicklungen geht, wenn es um Arbeitsplätze geht, die gut bezahlt werden und nicht um Arbeitsplätze, die letztendlich eine verlängerte Werkbank sind. Und da haben wir viel zu tun.
Ähnlich argumentieren auch die Regierungschefs der Visegrad-Gruppe, wobei sie gleichzeitig auch das Thema innere und äußere Sicherheit auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in den Vordergrund ihrer Überlegungen stellen. Und noch ein Punkt ist den 4 Staaten offenbar besonders wichtig. Keine zusätzlichen Machtbefugnisse für Brüsseler Bürokraten, wie sie unterstreichen. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán hat in diesem Punkt ohnehin eine sehr dezidierte Meinung. Die europäischen Institutionen sollten sich auf ihre originäre Aufgaben beschränken. Der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, müssen die EU leiten. Die EU-Kommission sollte daher ihr Spielchen Politik zu machen beenden und zu ihren grundsätzlichen Aufgaben zurückkehren. Und zwar so, dass sie politisch keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch dazu da ist, um etwa die EU-Verträge zu überwachen. Ein Standpunkt, den Polen, Tschechien und die Slowakei ähnlich formulieren, wobei das erklärte Ziel innerhalb der Visegrad-Gruppe weiterhin lautet, bei dem Mitte September anstehenden Gipfel in Bratislava vereint an einem Strang gemeinsam zu ziehen, um auf diese Weise die Position der ost- und südosteuropäischen Staaten innerhalb der EU zu stärken.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Immer wieder Terroranschläge in der Türkei. Terroristen der verbotenen kurdischen PKK haben auf eine Polizeiwache nahe der syrischen Grenze einen Autobombenanschlag verübt, mit vielen Toten und Verletzten. Nicht so weit entfernt davon läuft sie weiter, die Großoffensive des türkischen Militärs gegen die IS-Terrormiliz im Norden Syriens. Und, auch das wird heute gemeldet, wieder einmal fühlt sich die türkische Regierung vom Ausland falsch verstanden. Thomas Bormann.
Es war offensichtlich ein Selbstmordattentäter, der heute früh in der südosttürkischen Stadt Cizre 11 Polizisten mit in den Tod riss und mehr als 80 Menschen verletzte. Nach Angaben der Ermittler hatte der Attentäter einen Lastwagen voller Sprengstoff direkt vor das Polizeigebäude gesteuert und dort den Sprengstoff gezündet. Das mehrstöckige Gebäude ist völlig zerstört, auch etliche Häuser der Umgebung. Die Stadt Cizre gilt als Hochburg aufständischer Kurden. Noch zu Beginn dieses Jahres hatten sich die Armee und die PKK erbitterte Häuserkämpfe in der Stadt geliefert. Am Nachmittag bekannte sich die PKK zu dem Anschlag heute. Ministerpräsident Yildirim drohte Vergeltung an und sagte verbittert:
Diese niederträchtige Terrororganisation lässt es nicht sein, ihre Anschläge fortzusetzen. Selbst an einem Tag, an dem wir ein großes Bauwerk einweihen, ein Bauwerk, auf das die ganze Welt schaut und das wir für unsere Bürger eröffnen.
Damit meint Yildirim die neue dritte Bosporusbrücke, die am Nachmittag in Istanbul eröffnet wurde, 1000 Kilometer Luftlinie vom Anschlagsort Cizre entfernt. Die neue Brücke ist ein Bauwerk der Superlative. Sie hängt an zwei Pylonen, die 320 Meter hoch sind. Es sind die höchsten Brückenpfeiler der Welt. Die Brücke soll Istanbul vom Verkehrsinfarkt retten. Ihre Einweihung heute sollte die Schlagzeilen bestimmen und der ganzen Welt beweisen, zu welchen Leistungen die türkische Wirtschaft fähig ist. Stattdessen, so beklagte Ministerpräsident Yildirim, überschattet nicht nur der Terroranschlag von Cizre die Brückeneinweihung, sondern auch unberechtigte Kritik aus dem Ausland über die Militäroperation der Türkei in Syrien.
Einerseits werden Lügennachrichten verbreitet, in denen der Türkei im Kampf gegen die Terrormiliz IS Passivität vorgeworfen wird. Und andererseits, wenn die Türkei dann eine Operation gegen den IS vornimmt, dann wird ihr vorgeworfen, sie töte Kurden. Das sind glatte Lügen.
Die Operation in Syrien richte sich sowohl gegen die IS-Terrormiliz, so Yildirim, als auch gegen jene kurdischen Kämpfer in Syrien, die sich nicht an Abmachungen halten. Für die Türkei sind die kurdischen Kämpfer in Syrien nichts weiter als der verlängerte Arm der PKK. Die Türkei will ihre Militäroperation in Syrien so lange fortsetzen, bis sich alle kurdischen Kämpfer auf das Ostufer des Euphratflusses zurückgezogen haben. Genau das nämlich hatte die Türkei mit den USA vereinbart. Die USA galten bislang als Verbündete der kurdischen Kämpfer in Syrien, weil die Kurden erfolgreich gegen die IS-Terrormiliz kämpfen. Offensichtlich unterstützen die USA aber die Forderung der Türkei, dass die Kurden nicht noch mehr Gebiete im Norden Syriens erobern, direkt an der Grenze zur Türkei. Ministerpräsident Yildirim betonte heute:
Der Auftrag unserer Armee besteht darin, die Sicherheit der Grenzen zu gewährleisten und für den Schutz unserer Bürger zu sorgen, die auf der türkischen Seite der Grenze leben.
Ob IS oder PKK oder auch syrisch-kurdische Kämpfer, für die Türkei stellen all diese Gruppen eine Bedrohung dar, gegen die sie sich mit aller Macht wehrt.
Spione kommen heutzutage nicht mehr mit Schlapphut, sondern mit Software und sie erfahren viel schneller, viel mehr über ihre Opfer. IT-Fachleute sprechen heute von der ausgeklügelsten Attacke, die sie je gesehen haben und die im Moment kursiert. Die Rede ist von einer Spionagesoftware mit dem Namen eines geflügelten Pferdes, Pegasus. Ziel der Attacke sind iPhones und andere Geräte der Firma Apple. Jörg Brunsmann, WDR-Computerexperte. Herr Brunsmann, es heißt Pegasus, macht sich gleich mehrere Sicherheitslücken zunutze. Was bedeutet das?
Es sind, wie Sie schon richtig gesagt haben, Herr Brocker, gleich drei Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken stecken in fast allen Apple-Geräten und das Problem ist dann die Kombination dieser Sicherheitslücken, denn mit der entsprechenden Spionagesoftware, in diesem Fall von den Forschern Pegasus getauft, kann man das Smartphone praktisch komplett übernehmen. Nur mal Beispiel, was man damit machen kann. Mails und andere Nachrichten können mitgelesen werden. Die Anrufe können nachverfolgt werden. Es können Passwörter an die Hacker übertragen werden. Und die Hacker sehen auch, wo sich das Smartphone gerade befindet, an welchem Ort. Also schon gruselig. Man hat da quasi ein Handy in der Hand, das komplett aus der Ferne überwacht und ferngesteuert werden kann.
Also ein ziemlich komplettes Bild. Klingt nicht sehr beruhigend. Was sollte ich denn jetzt tun, wenn ich selber ein iPhone habe?
Ein Update machen. Ganz wichtig, Apple hat ja auch die Veröffentlichung der Sicherheitslücken darauf mittlerweile reagiert. Es wird gerade aktuell ein Update angeboten. Mein Gerät sollte sich heute oder in den nächsten Tagen melden und fragen, ob das Update installiert werden sollte. Das sollte ich dann auch annehmen. Allerdings, auch das muss man dazu sagen, im Moment müssen sich nur die wenigsten Sorgen machen, dass sie wirklich per Pegasus mit diesem Spionageprogramm ausspioniert werden. Denn das Programm muss ganz gezielt auf meinem Smartphone installiert werden, zum Beispiel, indem ich einen manipulierten Link anklicke, den mir jemand schickt. Und was noch wichtig ist, wichtiger ist, es gibt viele gefährliche Programme, die werden von Hackern eingesetzt, um mein Handy zu missbrauchen. Zum Beispiel, damit es E-Mails verschickt oder Internetseiten angreift und lahmlegt. Hintergrund ist, damit lässt sich dann Geld verdienen. Also der normale kriminelle Hacker will einfach den schnellen Euro machen. Nur Pegasus ist definitiv für andere Sachen gebaut worden. Damit sollen ganz gezielt Menschen ausspioniert werden. Hier offenbar auch zuerst aufgefallen ist die Software nämlich einen Menschenrechtsaktivisten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den hat man offenbar versucht, die Software unterzujubeln. Wenn ich nicht zu diesem Personenkreis gehöre, dass ich denke, ich werde von anderen überwacht, die wollen mich ausspionieren, muss ich mir eigentlich keine großen Sorgen machen, dass das Programm auf meinem iPhone installiert sein könnte.
Aber wir werden dann nochmal nachfragen müssen, weil da ja manches nach politischer Spionage aussieht.
Ja, das sieht nicht nur so aus. Ich glaube, davon kann man wirklich ausgehen, dass es so ist. Wie gesagt, Kriminelle, die würde ich ausschließen an dieser Stelle. Dafür ist Pegasus zu speziell und es steckt auch sehr viel Spezialwissen dahinter. Einmal die Sicherheitslücken zu kennen, von denen Apple ja bisher offenbar nicht mal was geahnt hat. Und dann auch in der Spionagesoftware selbst, die sich verschlüsselt und tarnt. Da steckt schon sehr viel Know-how dahinter und es deutet eindeutig darauf hin, dass Regierungen bzw. deren Geheimdienste dahinter stecken. Das wird dann auch in der Tat Sinn machen, warum man gezielt Menschenrechtsaktivisten oder Journalisten diese Software unterjubeln will. Also für mich ein klares Zeichen, die Sache mit dem Cyberkrieg, was viele ja auch eine Zeit lang so belächelt haben, das ist keine abgehobene Science-Fiction, das ist längst Alltag.
Jörg Brunsmann war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Nicht nur die Steuereinnahmen in Deutschland sprudeln wie selten vorher, auch die gesetzlichen Krankenkassen melden jetzt gute Zahlen. Die gesetzlichen Krankenkassen nämlich erzielen im ersten Halbjahr 2016 ein Plus von 600 Millionen Euro, berichten heute mehrere Medien. Und die Aussichten für den Rest des Jahres sehen die Kassen ebenfalls rosig, heißt es. Dabei hatten sie letztes Jahr um diese Zeit noch tiefrote Zahlen gemeldet. Wie das kommt, Marita Knipper erläutert die Gründe.
Grund zum Jubeln gibt es nicht, denn den gesetzlichen Krankenkassen geht es unter anderem nur deswegen gut, weil zu Jahresbeginn die Zusatzbeiträge wieder erhöht wurden. Aus den Zusatzbeiträgen wird alles bezahlt, was mit dem normalen Beitragssatz nicht abgedeckt wird. Die Krankenkassen verzeichneten einen Überschuss von 600 Millionen Euro im ersten Halbjahr, ein Drittel mehr als im ersten Quartal. Darüber berichten heute verschiedene Medien. Beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, bestätigt man diese Zahlen nur in der Tendenz. Also tendenziell richtig, aber gerade unterliegen sie noch der genauen Prüfung. Dem will man nicht vorgreifen. Der Vorstandsvorsitzende der Barmer GEK, Christoph Straub, zerstreute heute kürzlich diskutierte Befürchtungen, dass die Zusatzbeiträge drastisch erhöht werden müssten. Auch Straub schätzt, dass die Steigerungsraten für die Zusatzbeiträge im nächsten Jahr erst einmal moderat nach unten korrigiert werden können. Das sagte der Barmer GEK-Vorsitzende in einem Gespräch mit dpa. Obwohl auf die gesetzlichen Krankenkassen durchaus erhebliche Zusatzausgaben zukommen werden, in Höhe von mindestens 3 Milliarden Euro. Abgefedert werden die Ausgaben derzeit unter anderem durch die Mittel im Gesundheitsfonds. Der Fonds sammelt Beitragsgelder ein. Danach werden die Gelder an die einzelnen Kassen weitergeleitet. Zuletzt verfügte der Gesundheitsfonds über eine Liquiditätsrücklage von 10 Milliarden Euro. Verwendet werden die Überschüsse, um gesetzlich vorgeschriebene Rücklagen zu bilden. Dazu sind die Kassen verpflichtet oder aber auch, um im nächsten Jahr die Zusatzbeiträge vielleicht geringer oder gar nicht anzuheben.
Jetzt zu Thomas Middelhoff. Er gilt als besonders schillerndes Beispiel eines Managers mit Multimillionengehalt. Der heute 63-Jährige hat viele Jahre lang hohe Posten bekleidet. Bei Bertelsmann zum Beispiel, bei Karstadt Quelle und später bei Arcandor, der Muttergesellschaft. In den letzten Jahren allerdings war der Name Middelhoff vor allem verbunden mit Gerichtsverfahren und dem Vorwurf der Untreue und Steuerhinterziehung. Heute nun hat die Bochumer Staatsanwaltschaft ihre weiteren Ermittlungen beendet. Da ging es um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Der ist jetzt vom Tisch. Denise Friese.
Die Staatsanwaltschaft ging unter anderem dem Verdacht nach, dass Geschäftsberichte nicht richtig erstellt worden seien. Doch auch ein Gutachten und die jahrelange Prüfung von beschlagnahmten Unterlagen konnten eine Insolvenzverschleppung beim Karstadt-Mutterkonzern Arcandor nicht belegen. Auch ein weiteres Verfahren gegen Middelhoff wegen falscher eidesstattlicher Aussage wurde bereits eingestellt. Offen ist noch, ob das Essener Landgericht eine Klage wegen schwerer Untreue zulassen wird. Ehemalige Topmanager und Middelhoff hatten bei Arcandor kurz vor der Pleite noch Bonuszahlungen von insgesamt rund 9 Millionen Euro kassiert. Der ehemalige Arkandor-Manager Thomas Middelhoff ist derzeit im Gefängnis, allerdings als Freigänger. Er wurde vom Landgericht Essen wegen Steuerhinterziehung und Untreue zu 3 Jahren Haft verurteilt. Unter anderem war er auf Kosten des Karstadt-Mutterkonzerns Arkandor zeitweise mit dem Hubschrauber von Bielefeld in die Essener Zentrale geflogen.
1000 zusätzliche Überwachungskameras will die belgische Bahn aufstellen in nächster Zeit, damit das Sicherheitsgefühl ihrer Fahrgäste wieder wächst. Bei internationalen Zügen setzt die Bahngesellschaft noch einen drauf. Ab dem kommenden Jahr werden Sicherheitskontrollen eingeführt, so ähnlich wie auf Flughäfen. Das hat das belgische Verkehrsministerium heute in Brüssel angekündigt. Von dort Malte Pieper.
Wer schon einmal den internationalen Bahnhof der Zukunft testen will, der braucht sich in Brüssel nur eine Fahrkarte nach London zu kaufen und dann beim Eurostar einzuchecken, die im Schnellzug, der unter dem Ärmelkanal hindurch Richtung britische Insel saust. Da England nicht Mitglied des Schengen-Raums ist, findet noch am Brüsseler Südbahnhof eine Kontrolle wie am Flughafen statt. Nicht nur der Pass wird genau unter die Lupe genommen, sondern auch das Gepäck und man selbst, alles sorgsam durchleuchtet. Alles für die Sicherheit auf der Insel. Auch am Pariser Nordbahnhof existieren inzwischen solche Scanner. Und genau dieses System will nun auch Belgien für alle anderen internationalen Züge verpflichtend machen, kündigt der zuständige Verkehrsminister an. Wer also demnächst von Brüssel oder Lüttich Richtung Aachen und Köln aufbricht, der muss sich auf Wartezeiten einstellen, mal ebenso in letzter Sekunde noch schnell zum Gleis rennen. Das ist dann ab 2017 nicht mehr. Nathalie Pierra von der Belgischen Bahn verspricht ein völlig neues Sicherheitskonzept mit verschiedensten Maßnahmen. Zum einen wird es Sicherheitsschleusen geben, um Metallgegenstände zu finden. Dann eine Anlage, in der das Gepäck durchleuchtet wird, dazu noch ein Detektor für Sprengstoff sowie Kameraüberwachung und Handscanner. Und das alles für die Sicherheit. Denn auch Monate nach den Anschlägen von Paris und Brüssel ist das kleine Belgien von einem Normalzustand weit entfernt. Noch immer patrouillieren schwer bewaffnete Soldaten auf wichtigen Straßen und Plätzen, in der Metro, an den Bahnhöfen und Flughäfen. Die Regierung meldet 700 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen als vor den Anschlägen. Die Touristenzahlen sind eingebrochen. Die Museen in Brüssel verzeichnen bis zu 38% weniger Besucher. Die Hotels sind mit über 20% im Minus. Und selbst das fast 100 Kilometer entfernte Brügge bekommt den Trend zu spüren. Auch hier lässt sich in diesem Sommer fast ein Viertel weniger Besucher als sonst durch die wunderschönen Grachten schippern. Belgiens Bundesregierung versucht deshalb alles, um wenigstens das Gefühl von Sicherheit zu verbessern. Soeben bei der Belgischen Bahn. Die SNCB wird insgesamt 2000 neue Kameras anschaffen. Davon werden auf den 4 internationalen Bahnhöfen 400 zusätzliche Kameras installiert, um die bereits bestehende Überwachung zu verstärken. Die übrigen werden die Eingänge noch besser im Auge haben. Auch in Deutschland will Bundesinnenminister de Maizière verstärkt Kameras zur Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen einsetzen, um Gefährder und Terroristen schon beim Betreten der Anlagen erkennen zu können. Regelmäßige Personen- und Gepäckkontrollen für internationale Züge sind bislang aber nicht geplant, lässt die Deutsche Bahn wissen. Von daher wird es ab 2017 mitunter absurde Situationen geben, während man in Lüttich, beim letzten Halt in Belgien, aus Sicherheitsgründen nur sehr schwer und sehr gut kontrolliert in den Zug Richtung Deutschland gelangt, ist es kurz hinter der Grenze ganz anders. Ab Aachen kann da bereits wieder jeder ungehindert einsteigen.
So, Fußball jetzt. Um 8:30 ist Anpfiff. Die neue Bundesliga-Saison beginnt. Die meisten Vereine aus dem Westen und Norden spielen morgen. Eine Ausnahme: Werder Bremen. Die Mannschaft hat sich gerade erst im DFB-Pokal blamiert. Heute Abend muss sie ganz tapfer sein und in München antreten, berichtet der Kollege Taufik Khalil. Sein Blick allerdings richtet sich hauptsächlich auf die Heimmannschaft. Was sagt zum Beispiel der neue Bayern-Trainer jetzt vor dem ersten Spieltag?
Ich bin nervös.
Und dazu hat Carlo Ancelotti nun ja auch wirklich jeden Grund. Premiere. Nach Italien, Frankreich, Spanien und England lernt er wieder mal eine neue Liga kennen. Und was für eine.
Bundesliga ist new for me.
Natürlich etwas Neues für mich, dieser Wettbewerb hier. Aber die Atmosphäre ist sehr gut in der Bundesliga, wie man in den letzten Jahren auch gesehen hat. Es kommen viele Leute in die Stadien, um die Spiele zu gucken. Es gibt eine Menge Respekt auch hier in der Bundesliga. Es gibt keine Gewalt. Und eine schöne Erfahrung für mich, jetzt hier Bayern-Trainer zu sein.
To be a manager of Bayern.
Trainer einer Mannschaft, von der eigentlich niemand was anderes erwartet als Titel Nummer 5 in Serie. Doch wehe, wenn es schief geht.
I know the history.
Ich kenne natürlich die Geschichte vom FC Bayern München und fordere natürlich auch, dass wir dieses Jahr den Titel auch holen, denn keiner soll dann später sagen, dass wir es nicht geschafft haben, weil Ancelotti gekommen ist.
Because Ancelotti was here.
Da wäre ein ordentlicher Einstand sicher hilfreich und irgendwie scheinen es die Spielplanmacher gut zu meinen mit den Bayern. Denn so wie sich Werder Bremen im Pokal gegen Lotte präsentiert hat, scheint nur noch die Höhe des Bayern-Siegs fraglich. In den letzten 4 Heimspielen erzielten die Münchner 22 Tore gegen die Norddeutschen.
I'm not a magician, I don't know the result.
Wäre ja sonst noch langweiliger, als das ohnehin gegen Bremen meist der Fall ist. Und doch hat Viktor Skripnik irgendwie irgendwas gefunden, an dem er sich vorerst festklammert.
Ja, man kann natürlich fantasieren, ja, dass natürlich so ist. Ja, neue Trainer, neue taktische Dinge und so weiter. Lieber jetzt spielst du gegen Bayern, wo vielleicht nicht so optimal das Neue kommt noch. Aber Bayern ist Bayern.
Und Bremen ist eben Bremen. Ohne Pizarro, ohne Kruse. Und trotzdem bleibt bei Ancelotti irgendwie ein flaues Gefühl im Magen. Aber wahrscheinlich eher wegen seinem Debüt als wegen Werder.
Aber ich kann das kontrollieren.
Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.